Tatsächlich starrte Lord Vitinari nur 8 Minuten an die Wand. Dann schüttelte er sich und strahlte Drumnot an. Etwas weniger herzlich nahm er Feuchts Anwesenheit zur Kenntnis. Feucht hatte verstohlen auf das Kreuzworträtsel geschielt, das ganz offen auf dem Tisch lag.
»Euer Lordschaft«,
sagte Feucht munter, aber in allerbester Absicht,
»ich bin sicher, ihr wisst, dass Lagniappe anders geschrieben wird, als man es ausspricht. Nur so ein Hinweis natürlich. Ich möchte nur behilflich sein, euer Gnaden.«
»Ja, ich weiß«,
erwiderte Lord Vetinari mit finsterer Stimme.
»Kann ich euch noch in anderer Hinsicht behilflich sein, euer Lordschaft?«
erkundigte sich Feucht. Höchstwahrscheinlich hatte man ihn nicht wegen eines ungelösten Kreuzworträtsels aus dem Bett gestupst oder um Kinderspielzeug zu bewundern. Lord Vetinari sah Feucht einen Moment lang von oben herab an, dann antwortete er eisig,
»Nachdem Sie sich endlich dazu entschlossen haben, sich in diesen schwierigen Zeiten zu uns zu gesellen, Herr Lippwig, würde ich Ihnen gerne etwas erzählen. Es gab einmal einen Mann namens Ned Simnel, der eine mechanische Gerätschaft herstellte, die auf eine geheimnisvolle Weise angetrieben wurde. Es war eine Maschine zum Einbringen der Ernte. Unser gegenwärtiges Problem könnte dort seinen Ursprung gehabt haben, nur hat Simnels Apparat zufällig nicht funktioniert. Er explodierte gelegentlich und ging in Flammen auf, und so blieb das Gleichgewicht der Welt erhalten. Selbstverständlich lässt so etwas den Männern, die gerne herumwerkeln und herumfrickeln, keine Ruhe, weshalb sie weiterhin in ihren kleinen Schuppen herumwerkeln und herumfrickeln. Und nicht nur das. Sie finden Frauen, gesunde, vernünftige Frauen, die sich unerklärlicherweise dazu bereit erklären, sie zu heiraten und auf diese Weise eine neue Brut kleiner Werkler und Frickler in die Welt zu setzen. Einer davon, ein Nachkomme des bereits erwähnten Simnel, hat offenbar im Schuppen seines Vaters herumgekramt und sich dabei bestimmt gefragt, ob nicht er mit seiner unendlichen Wissbegier das erreichen könnte, was seinem Vater versagt geblieben war. Und jetzt hat dieser junge Mann eine Maschine erschaffen, die Holz und Kohle verschlingt und Flammen ausspuckt, den Himmel verschmutzt, zweifellos jedes Lebewesen im Umkreis von vielen Meilen in Angst und Schrecken versetzt und dabei einen Heidenlärm verursacht. Jedenfalls wurde es mir so berichtet. Inzwischen hat der junge Herr Simnel den Weg zu unserem guten Freund Sir Paul König gefunden, und es sieht ganz danach aus, als brüteten die beiden eine Geschäftsidee aus. Sie nennt sich, soweit ich weiß, die Schienenbahn.
Vetinari machte nur eine kurze Pause, ehe er fortfuhr,
»Herr Lippwig, ich fühle das Drängen der Zukunft.« Und in dieser wandelbaren Welt muss ich dieses Drängen entweder gewaltsam unterbinden oder mich zu seinem Herrn aufschwingen. Für solche Dinge habe ich eine Nase, Herr Lippwig, so wie ich eine Nase für Sie hatte. Deshalb will ich es wie die Bewohner von Phyrix halten und die Welle der Zukunft reiten. Es hat sich stets als vorteilhaft für mich erwiesen, wenn ich mich hier und da ein bisschen einmische und mein Instinkt sagt mir, dass diese elende Schienenbahn, die momentan wie ein Problem aussieht, sich letztendlich als bemerkenswerte Lösung erweisen könnte.
Feucht musterte die düstere Miene des Patriziers. Er hatte das Wort Schienenbahn ausgesprochen wie eine ältliche Herzogin, die etwas völlig Unaussprechliches in ihrer Suppe gefunden hat. Im Tonfall entschiedener Abscheu. Aber wenn man Lord Vetinaris allgemeine Wetterlage im Blick behielt, und Feucht war ein Experte bezüglich der Patrizier-Meteorologie, wusste man, dass sich ein metaphysischer Wolkenbruch mitunter in kürzester Zeit in einen herrlichen Tag im Park verwandeln konnte. Er konnte fast riechen, wie sich seine Lordschaft mit der Wirklichkeit, die sich ihm entgegenstellte, arrangierte. Kaum merkliche Bewegungen der Gesichtsmuskeln, Veränderungen in der Haltung und der ganze Verhaltenskatalog des nachdenklichen Havelock Vetinari brachten plötzlich jenes Lächeln hervor, das, wie Feucht wusste, ankündigte, dass das Spiel begonnen hatte und Lord Vetinaris Verstand gut geölt auf Touren gekommen war.
»Meine Kutsche wartet unten, Meister Lipwig. Kommen Sie«, sagte er und klang mit jedem Wort fröhlicher.
Feucht wusste, dass jeder Einwand sinnlos war. Und er wusste auch, dass Lord Vetinari das höchstwahrscheinlich auch wusste. Trotzdem gab es noch so etwas wie Stolz. Deshalb sagte er,
»Euer Gnaden, ich muss protestieren. Auf mich wartet jede Menge Arbeit, wie ihr sicherlich wisst.«
Lord Vetinari, dessen Gewand wie ein Banner hinter ihm herflatterte, befand sich schon beinahe an der Tür. Da er ein sehr langgliedriger Mann war, musste Feucht rennen, um mit ihm Schritt zu halten, und gelegentlich sogar zwei Treppenstufen auf einmal nehmen. Dicht dahinter folgte Drumnot. Seine Lordschaft wandte den Kopf schräg nach hinten und sagte,
»Herr Lipwig, genau genommen haben Sie doch kaum etwas zu tun. Als Postminister, als Direktor der Königlichen Bank von Ankh-Morpork und natürlich auch als Direktor des Königlichen Münzamtes beschäftigen Sie schließlich in unserem Namen sehr viele außerordentlich kluge Leute, die sehr viel arbeiten. Zugegeben, Ihr merkwürdiger Kameradschaftsgeist, Ihr Talent, die Leute sogar gegen ihren Willen und erstaunlicherweise dauerhaft dazu zu bringen, sie zu mögen, macht sie zu einem sehr guten Vorgesetzten. Und ihre Angestellten sind ihnen gegenüber sehr loyal. Das lässt sich nicht leugnen. Aber was die Schreibtischarbeit angeht, haben sie doch eigentlich nicht mehr zu tun, als hin und wieder ein bisschen nach dem Rechten zu sehen.«
Lord Vetinari beschleunigte seinen Schritt und fuhr fort.
»Und was ergibt sich letztendlich daraus, höre ich Sie leider nicht fragen. Nun, das kann ich Ihnen sagen. Was sich für den klugen Mann daraus ergibt, ist die Gewissheit, dass sich jeder Gefallen, den man einem guten Vorgesetzten erweist, irgendwann einmal lohnt. Und ich, Herr Lipwig, bin ein überaus vorbildlicher und langmütiger Dienstherr. Das wiederum lässt sich aus dem Umstand herleiten, dass Ihr Kopf immer noch auf ihren Schultern sitzt, trotz der Tatsache, dass er sich an so vielen anderen Orten befinden könnte.«